Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 33. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wie wäre es, wenn ihr ein Krankenhauszimmer betreten würdet, an dessen Wänden nicht nur die üblichen medizinischen Geräte, sondern auch Bildschirme und Monitore, die mit leistungsstarker künstlicher Intelligenz verbunden sind, hängen würden? Diese Systeme würden kontinuierlich die Gesundheitsdaten der Patienten in Echtzeit analysieren und erkennen die kleinsten Abweichungen und alarmieren das medizinische Personal noch bevor Symptome überhaupt entstehen. Was nach Science Fiction klingt, ist bereits Teil einer neuen Realität im Bereich der Medizin und Gesundheitsversorgung. Die Integration von künstlicher Intelligenz in die Medizin hat einen revolutionären Wandel eingeleitet. Diese Technologie nutzt komplexe Algorithmen des maschinellen Lernens, um riesige Datenmengen zu verarbeiten und wertvolle Erkenntnisse zu generieren. Dabei können selbst feinste Details erkannt werden, die für das menschliche Auge schwer zu identifizieren sind. Diese Präzision führt nicht nur zu schnelleren Diagnosen, sondern auch zu einer verbesserten Früherkennung von Krankheiten, was die Überlebenschancen und die Behandlungserfolge der Patienten erheblich verbessert. Dazu könnt ihr euch dann auch nochmal die allererste Folge von Mission Gesundheit anhören. KI geht noch weit über die Diagnostik hinaus. Sie spielt eine entscheidende Rolle in der personalisierten Medizin, indem sie komplexe Datenprofile einzelner Patienten analysieren und individualisierte Therapievorschläge entwickeln kann. Das bedeutet, dass Behandlungen nicht mehr nur nach allgemeinen Protokollen verschrieben werden, sondern gezielt auf die einzigartigen Bedürfnisse und Merkmale jedes Einzelnen abgestimmt werden können. So können potenzielle Nebenwirkungen und Komplikationen reduziert werden. Über all diesen Innovationen steht die zentrale Frage. Wie können wir KI am besten nutzen, um das Wohl und die Gesundheit der Menschen weltweit zu verbessern?
Experte der Woche.
Mein Experte in dieser Woche ist Dr. Dr. Alexander El-Gamal. Seine Expertise erstreckt sich über verschiedene Bereiche der Medizin, angefangen von der Allgemeinmedizin bis hin zur Facharzttätigkeit in der Viszeralchirurgie. Als Krebsforscher hat er intensive Einblicke in die Herausforderungen und Fortschritte dieses Feldes gewonnen. Zudem steht er Kliniken und Klinikketten beratend zur Seite und bringt strategische Perspektiven ein. Insbesondere liegt sein Fokus auf dem Design klinischer und wissenschaftlicher Projekte, vor allem im Kontext von KI-Projekten. Er beschäftigt sich mit der Optimierung und Automatisierung von Prozessen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Computer Vision. Im Bereich des Business Development liegt sein Schwerpunkt auf der praktischen Umsetzung innovativer Hightech-Produkte sowie der Einbindung von KI-Softwarelösungen in die klinische Routine. Zuvor war er als Facharzt für Viszeralchirurgie und Wissenschaftler am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf tätig. Also, welche Aufgaben kann die KI künftig übernehmen? Ich bin gespannt, was Dr. El-Gamal dazu sagt. Alex, schön, dass du da bist. Ich habe in der Vorbereitung für unser Gespräch einen Artikel gelesen. Da ging es um deine Arbeit an einem klinischen Assistenten, der auf KI-Basis operiert. Und dort wurdest du als medizinischer Visionär bezeichnet, was mich natürlich freut, weil genau darum geht es bei uns hier in dem Podcast, um zukunftsweisende Innovationen und visionäre Ansätze in der Medizin. Kannst du mir kurz erklären, was genau machst du und warum machst du das eigentlich?
Ja, sehr gerne. Ja, dieser Artikel, den du gelesen hast, da sind im Grunde zwei Themen drin. Einmal dieser medizinische Assistent, der operiert aber nicht, sondern das ist im Grunde eine Art, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Co-Piloten. Stell dir ein Large Language Model vor, also sowas wie ChatGPT, was aber speziell mit medizinischen Inhalten trainiert ist, bei dem weitgehend alle Probleme hinsichtlich Inkorrektheit der Inhalte, also man spricht bei diesen Large Language Models von Halluzination. Das ist immer dann, wenn ChatGPT oder das Large Language Model irgendwas erfindet, was so nicht korrekt ist. Das kann man in den Griff kriegen mit verschiedenen Techniken. Und dieses Modell ist eben mit medizinischen Leitlinien, mit medizinischen Inhalten trainiert. Und das ist eine Art Co-Pilot. Ein Co-Pilot, der den Kliniker, der im klinischen Alltag als Stationsarzt oder auch als in der Sprechstunde arbeitet, hilft. Den man fragen kann, der assistiert im Grunde, ähnlich wie das auch im Cockpit der Fall ist. Das ist dieses Large Language Model. Ich habe da noch ein bisschen was zur robotischen Chirurgie erzählt und dass die robotische Chirurgie auch prädestiniert ist dafür, langfristig mit KI unterstützt zu werden aus verschiedenen Aspekten. Da kann ich gerne auch noch mal ein bisschen ausführen. Es hat einfach damit zu tun, dass die robotische Chirurgie, das im Grunde das erste Mal in der Geschichte der Chirurgie ist, ermöglicht, Mikrobewegungen zu tracken und die mit einem Bild, mit einem 3D-Bild zu korrelieren. Und dass das im Grunde dazu genutzt werden kann, inkrementell die robotische Chirurgie zu automatisieren. Bedeutet nicht, dass sofort der Roboter komplett autonom loslegt, sondern ein bisschen vielleicht in Analogie zum autonomen Fahren gewisse redundante Prozesse in der Chirurgie, zum Beispiel der Hautverschluss oder die Fasziennaht, Dinge, die immer wieder gleich sind, zunächst automatisiert, wie ein Einparkassistent oder ein Spurhalteassistent oder ein Bremsassistent und dann so eben Teilaspekte einer OP automatisiert werden können, um dann irgendwann vielleicht auch mal eine ganze OP zu automatisieren. Aber da sind wir doch lange nicht.
Was ist denn der Motivation dahinter? Also was treibt dich an, solche Dinge voranzutreiben?
Ich habe ja verschiedene Hüte auf. Ich bin einerseits eben Hausarzt in einer Praxis. Ich bin aber auch Geschäftsführer von einer KI-Company, Caps and Colors GmbH. Und da befasse ich mich halt tagtäglich mit Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren mittels KI, also auch sogenannter deterministischer KI, also Computer Vision, aber auch andere Themen wie diesen Large Language Models. Und deswegen habe ich da einen sehr tiefen Einblick. Und ich glaube, dass da wahnsinnig viel Potenzial schlummert und dass man das doch in der Medizin unbedingt nutzen sollte. Gerade weil ich glaube, dass ein guter Arzt immer gewährleisten sollte, dass er eine möglichst hohe Qualität gewährleistet. Und wenn das bedeutet, dass wir KI verwenden sollten, langfristig, weil es uns besser macht, dann ist es obligat, das zu nutzen. Das ist zumindest meine Einstellung dazu.
Ja, ist ja schon viel geschrieben worden zu einer besseren Patientenversorgung mit Hilfe von KI-Assistenten, die dann eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen können, also eher so im Administrativen. Aber bei euch geht es ja weiter. Also quasi ist es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, KI als Unterstützung in der Entscheidungsfindung. Ist das richtig?
Genau, also der Grund, warum sehr viel im administrativen Bereich gemacht wird, ist, weil es nicht so stark reguliert ist. Also sobald man natürlich in die Diagnostik oder in die Therapie reinkommt, dann spricht man hier von Medizinprodukten und die sind entsprechend schwer zu zertifizieren. Jetzt muss man dazu sagen, Large Language Modelle sind ja auch dynamische Modelle. Das heißt, je mehr man mit ihnen interagiert, desto besser werden die. Und für eine CE-Zertifizierung, das wäre jetzt das, was man bei Medizinprodukten braucht, also und auch noch ein paar andere Zertifizierungen, benötigt man im Grunde einen Status quo, der einmal festgefroren wird. Und dann wird gesagt, das ist jetzt hier, diese Version wird jetzt zugelassen als medizinisches Produkt. Und das ist natürlich bei KI schwierig. Man muss auch dazu sagen, das, von dem ich da gerade spreche, das ist noch nicht im klinischen Gebrauch. Also wir benutzen es nicht, es ist wirklich einfach ein Forschungsprojekt, an dem wir gerade arbeiten. Also im Grunde, stell dir so vor, es gibt gerade auch im deutschsprachigen Raum, aber auch im internationalen Raum gewisse Leitlinien, auf die man sich verständigt hat in der Ärzteschaft. Da kommen die ganzen Gremien zusammen, einmal im Jahr tagen darüber. Dann wird darüber abgestimmt, wie man bei welcher Krankheit wie vorzugehen hat. Und diese Leitlinien zum Beispiel kann man sehr gut als Grundlage nehmen, um einen solchen Co-Piloten, wie ich es nenne, zu trainieren. Weil es ist im Grunde ja ein Training, was da stattfindet. Weil man muss dieses dieses neuronale Netz mit Daten füttern und trainieren und annotieren und das ist ein iterativer Prozess, genau.
In welchen Bereichen siehst du noch Anwendungsmöglichkeiten für KI-Assistenten?
Du hast es ja gerade schon angesprochen, alles, was irgendwie mit Administration natürlich zu tun hat, also absolut. Stell dir vor, oder es gibt so Zahlen darüber, im klinischen Bereich ist es ganz extrem, in der Pflege beispielsweise, dass irgendwie 60-70% der Zeit von Pflegenden für Administration aufgewendet wird, was natürlich bei einem Pflegenotstand kompletter Wahnsinn ist. Bei Ärzten ist es ähnlich. Ich erinnere mich auch sehr gut daran, wie ich als Assistenzarzt da jeden Tag 30 Briefe geschrieben habe, wo man sich auch so denkt, ja, ist das irgendwie notwendig, dass man das jetzt tippt oder diktiert oder wie auch so. Ne? Also es ist ja sehr viel Arbeit. Ich glaube, dass da sehr viel abgenommen werden kann. Viel, was Dokumentation angeht, was Codierung angeht, also Abrechnung. Aber auch sogar das Auswerten von Daten. Es ist ja auch so, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weiter, das geht jetzt wieder in die Diagnostik rein. Momentan ist es so, dass ein Arzt, wenn er einen Patienten sieht, eine kleine Momentaufnahme sieht. Der Patient kommt zu dir rein, erzählt dir von deinen Symptomen, man nimmt Blut ab, man untersucht den Patienten, kriegt eine Momentaufnahme im Grunde. Und gerade wenn man sich diese ganzen Wearables, die die Patienten heutzutage auch haben, also ne, die Apple Watch zum Beispiel oder auch von anderen Herstellern, also diese Fitbit, Apple Watch und so weiter, aber auch EKG-Shirts und was da alles gibt. Also es gibt ja eine ganze Menge heutzutage. Diese ganzen Daten, die da erfasst werden, müssen ja auch irgendwie ausgewertet werden. Und auch da sehe ich natürlich die Chance von Algorithmen, die das tun, Weil im Grunde diese Datenmengen kann ja niemand, also kein Arzt könnte sich jetzt hinsetzen und irgendwie 3,5 Monate EKG auswerten. Mhm. Ne, das ist ja Wahnsinn. Also jeder, der mal ein Langzeit-EKG ausgewertet hat, über 24 Stunden, weiß, wie viel Daten das sind. Und über viele Monate oder Jahre ist es natürlich noch sehr viel mehr. Das heißt, auch da sehe ich natürlich eine Riesenchance, dann alles, was, das sind aber schon ältere Themen, alles, was mit Computer Vision zu tun hat, also in der Radiologie, in der Mikrobiologie, in der Pathologie wird sehr viel mikroskopiert. In der Radiologie werden diese ganzen CTs und MRTs befundet. Immer dann, wenn es um visuelle Themen geht, kann man natürlich auch Computer Vision einsetzen. Also ein, im Grunde ein Algorithmus, der Dinge vollautomatisch erfassen kann und beschreiben kann. Auch da sehe ich natürlich einen riesen Benefit. Also in der gesamten operativen Medizin kann man fast sagen. Also da ist natürlich sehr viel zu holen, ja.
Du hast es schon erwähnt, Daten ist ein wichtiges Thema und dann kommt auch immer wieder der Datenschutz auf, der teilweise limitierend ist, aber oft auch, ich sag mal so, es gibt Wege, wie man doch die richtigen Daten oder die notwendigen Daten bekommt. Und meine Frage ist, welche Daten benötigt ihr, um einen klinischen Assistent auf KI-Basis zu trainieren?
Ja, also das ist jetzt so ein bisschen die Frage, von welchem Interface man ausgeht. Wenn man wirklich den klinischen Co-Piloten einfach als eine Art Sparringspartner eines Arztes sieht, dann braucht man primär erstmal keine personalisierten Gesundheitsdaten, sondern eben entsprechende Leitlinien, entsprechende Fachliteratur im Grunde, mit der dieses Programm gefüttert wird. Und dann kann man Fragen stellen, dann könnte man sagen, okay, ich habe hier einen Patienten, der hat ich mache jetzt mal ein urologisches Beispiel, ein T3N1 Prostatakarzinom mit Knochenmetastasen, also M1. Wie gehe ich denn da vor? Und wenn dann dieses Large Language Model, das wurde jetzt trainiert mit den Leitlinien zum Prostatakarzinom, das sagt dann ja eine Salvage-Strahlentherapie. Und dann könnte man fragen, das ist übrigens, haben wir tatsächlich mal so ausprobiert, das hat auch funktioniert. Dann konnte man sogar sagen, ja, was denn für eine Strahlentherapie? Und dann sagt er, das ist 72 Gray Bestrahlung. Nur mal so als Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es korrekt ist, aber sowas kam irgendwie da raus. Und das sind jetzt keine personalisierten Daten, sondern das sind ja absolut generische Daten. Der Arzt selber kommt in Kontakt mit den personalisierten Daten und kann dann die interpretieren und dann das Ganze eben im Sparring mit dem klinischen Assistenten einmal abklopfen, wie man jetzt weiter vorgeht. Insbesondere in dem Fach, wo ich tätig bin, der Allgemeinmedizin, ist das natürlich eine wahnsinnige Hilfe, denn im Gegensatz zu anderen Fächern sehen wir halt alles. Wir sehen ja das ganze, das gesamte Spektrum an Krankheiten. Von irgendwie, keine Ahnung, Muttermal oder Warze am Fuß bis zu schwerwiegenden Krebserkrankungen oder Zustand nach Herzinfarkt, Zustand nach Schlaganfall, Diabetes-Einstellung und so weiter, sehen wir eigentlich alles. Und da ist es natürlich sehr schwierig, ständig die aktuellen Leitlinien auf den Schirm zu haben. Das ist ja eine wahnsinnige Arbeit, wenn man bedenkt, eine Erkrankung, wie zum Beispiel das Prostatakarzinom, die Leitlinie, die wir uns da angeschaut haben, die hat 360 Seiten. Das ist eine Erkrankung. Und wenn man das jetzt auf alle Erkrankungen hochrechnet, kann man sich vorstellen, wie viel man da eigentlich lesen müsste, um da ständig auf dem neuesten Stand zu sein.
Lass uns in die praktische Applikation mal gehen. Welche Hürden müssen denn genommen werden, wenn eine Praxis einen KI-basierten Assistenten implementieren möchte?
Also jetzt muss man einmal differenzieren, was für ein KI-Assistent ist gemeint. Ist es ein, es gibt beispielsweise, die sind jetzt gerade sehr en vogue, das sind im Grunde Terminkoordinatoren, die in irgendeiner Form mit einem Large Language Model verbunden sind, teilweise auch mit Spracherkennung und die sozusagen die Termine koordinieren. Im Grunde eine Art virtuelles Callcenter. So, da muss natürlich der Standarddatenschutz gewährleistet sein. Das muss man einmal kontrollieren. Die Frage ist, wo sitzt das Callcenter? Ist das irgendwo in Pakistan oder ist es vielleicht in Stuttgart? Oder da muss man einmal schauen. Ja, das ist eine Sache. Denn auch Geburtsdaten und so weiter sind natürlich personenbezogene Daten. Wichtig ist meines Erachtens, dass man eine Gesamtstrategie hat. Und dass man auch sich überlegt, wie man die Daten, also erstens, wer der Anbieter ist, was er mit den Daten macht. Man muss immer bedenken, je billiger etwas ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber das Produkt ist. In dem Fall, dass die Patientendaten das Produkt sind. Das heißt, wenn man einen Anbieter hat, der, sagen wir mal, die Daten, der seinen Service fast umsonst anbietet, dann ist schon fast garantiert, dass er irgendwas mit diesen Daten anstellt. Und da muss man genau hinschauen, wer der Provider ist, mit dem man da sich einlässt. Und dann ist es meines Erachtens so, dass man das Ganze ganzheitlich angeht. Man sollte einmal sich vorher mit allen Mitarbeitenden in der Praxis hinsetzen und schauen, welche Prozesse gibt es, welche Prozesse wollen wir digitalisieren, welche sind digitalisiert, welche sollen digitalisiert werden, und dann ein ganzheitliches Konzept aufsetzt. Und das muss eben, genau, und dafür sollte man sich meines Erachtens, wenn man da selber keine Ahnung von hat, gibt es Möglichkeiten, sich da externe Hilfe zu holen.
Es gab ja jüngste Studie aus Oxford, wo Large Language Models wie GPT-4, GPT-3.5, Palm und Llama Fragen vorgesetzt wurden und gleichzeitig erfahrene Augenärzte und andere Ärzte genau die gleichen Fragen bekommen haben. Und da hat die KI, um jetzt alle Modelle zu verallgemeinern, besser abgeschnitten als der menschliche Kollege. Ist bald die KI der bessere Arzt?
Die KI wird nicht der bessere Arzt sein, meines Erachtens. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass Ärzte, die KI verwenden, Ärzte, die keine KI verwenden, ersetzen werden. Das heißt, ich sehe es auch so ein bisschen so als ein Tool. Mhm. Also stell dir vor, damals als das EKG erfunden wurde, ne, ein EKG kann sicherlich ganz gut einen ST-Hebungsinfarkt nachweisen, auch besser als ein Arzt, der jetzt kein EKG hat,
ja,
der da vielleicht nur auskultiert. So, ne? Aber das bedeutet ja nicht, dass jetzt der Kardiologe ab jetzt obsolet ist, sondern nur, dass der Kardiologe jetzt das EKG verwendet. Und so sehe ich es mit der KI auch. Also wir werden sicherlich einige Fächer haben, und das zeichnet sich jetzt schon ab, wie Radiologie, wie Pathologie, wie Mikrobiologie, also rein diagnostische Fächer, wo sehr viel KI eingesetzt werden wird in Zukunft. Das wird aber zur Folge haben, dass wir plötzlich ganz andere Möglichkeiten in der Medizin bekommen. Denn, also ich war selber auch lange in der Krebsforschung, und was sich damals gezeigt hat, also ich habe am Pankreaskarzinom geforscht, und also wir haben an humanen Pankreaskarzinomzellen relativ viel gemacht, und da hat sich gezeigt, dass die Oberflächenproteine, insbesondere Richtung, wenn man Richtung Wachstumsfaktoren schaut, auf diesen Krebszellen hochexprimiert waren. Das bedeutet, dass diese Krebszellen, weil sie einen Wachstumsreiz haben wollten, relativ viele von diesen Rezeptoren für Wachstumsfaktoren aufgebaut haben, um möglichst viel Wachstumsreiz zu bekommen. Und dass diese Kombination der verschiedenen Rezeptoren sehr unterschiedlich war. Mhm. Und theoretisch gab es zum Beispiel, ich erinnere mich noch sehr gut, wir haben damals das uns mal angeschaut, auch beim Pankreaskarzinom, da gab es eine COX-2-Hochexpression. COX-2 ist jetzt so ein Enzym, was viele Mediziner kennen, Cyclooxygenase 2, das wird durch Aspirin zum Beispiel gehemmt. Ja? So, und bei diesen Zellen, das waren nicht viele Zellen, aber bei einigen Zellen war es sehr viel, sehr hochexprimiert, da konnte man wirklich Aspirin draufwerfen und dann sind die eingegangen. Ja. Dann sind die, ne, das heißt, man hätte diese einzelnen Zellen hätte man mit Aspirin behandeln können. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, das waren wenige Zellen, die das hatten. Aber was ich sagen will, ist, dass das Oberflächenproteinmuster von Krebszellen stark variieren kann und dass wir in einer idealen Welt, wo wir unendlich viele Ressourcen für jeden Patienten hätten und sagen wir mal ein ganzes Pathologenteam für jeden Tumor aufwenden könnten, wo wir monatelang gucken, welche Expressionsmuster sind dort und welche Medikamente kämen vielleicht für diese Expressionsmuster individuell für diesen Patienten in Frage, dass wir dann wahrscheinlich relativ viele Erkrankungen heilen könnten oder angehen könnten, die wir momentan aus Ressourcengründen überhaupt nicht angehen können. Ja? Weil man kann nicht ein ganzes Pathologenteam für einen einzelnen Patienten abstellen. Das geht nicht. Mit einer KI wird das aber theoretisch gehen. Na, wenn man sagt, dass der teuerste Faktor der Mensch ist. Natürlich, wenn der teuerste Faktor die Antikörper sind zum Anfärben, dann nicht. Aber solange der teuerste Faktor in der gesamten Diagnostik der befundene Pathologe ist, dann würde man sagen, ja, ein Pathologe kann in Zukunft sehr viel mehr leisten, indem er durch KI unterstützt wird. Auch vielleicht mehr Patienten gleichzeitig oder mehr Befunde gleichzeitig erstellen, etc. Ja? Oder auch hier wieder, wenn ein Arzt ein Large Language Model für seinen Bericht benutzt und das viel schneller fertig ist, dieser Bericht, nicht mehr eine halbe Stunde oder, ich meine, es wird heute ohnehin schon viel mit irgendwelchen Textbausteinen gearbeitet, aber wenn das Large Language Model noch sehr viel präziser und besser ist, sodass man vielleicht noch ein paar Minuten sparen kann, dann kann eine Arbeitszeitverdichtung erfolgen, die dann wiederum zu mehr Produktivität führt. Also ich glaube, dass der Arzt der Zukunft sehr viel mit KI zu tun haben wird. Ich spreche mich auch immer dafür aus, dass wir im medizinischen Curriculum den Studenten zumindest ein Grundverständnis für neuronale Netze, aber vielleicht auch einfach also für Programmierung, Python zum Beispiel beibringen. Da wird noch irgendwie fast gar nichts gemacht in dem Bereich. Wir bieten das an. Wir haben auch noch eine Akademie gegründet. Da bieten wir es zumindest Ärzten an. Aber ich glaube, eigentlich sollte es Teil eines jeden Curriculums sein, weil das uns natürlich in Zukunft stark beschäftigen wird. Welche Limitationen hat eine KI? Ich meine, das beste Beispiel ist, ich habe gestern einen Beitrag gesehen, irgendwie im ZDF, über KI und dann ging es darum, hat überhaupt nichts mit Medizin zu tun. Das war jetzt irgendwie jemand, der als Reiseführer ein Large Language Model verwendet hat. Und dann hat er sich, dann ging es darum, dass da eine Stadtrundfahrt gemacht wurde und dann wurde dann ChatGPT gefragt, kannst du mir mal irgendwie ein paar Sites sagen in dieser Stadt? Und dann war die Hälfte davon frei erfunden.
Hm.
Ne? Also die gab es gar nicht.
Okay.
Und das hat damit zu tun, dass viele von diesen Modellen zu Halluzinationen angehalten sind. Also das nennt man Halluzinieren, wenn etwas erfunden wird von der KI.
Mhm.
Und das hat damit zu tun, dass man natürlich, wenn man kreativ mit diesen Large Language Models arbeiten möchte, dann müssen die auch halluzinieren können. Wenn die nicht halluzinieren, dann kommt da gar nichts raus, mhm. so ungefähr. Und das hat damit zu tun, dass was ich sagen will, ist, viele Leute glauben auch, dass man Large Language Models ähnlich wie Google verwenden kann. Das ist aber nicht so, weil da wird man ganz viel Schrott dabei rauskriegen. Und es bedarf einfach einen gewissen Umgang mit diesen KI-Tools. Und das muss meines Erachtens Ärzten unbedingt beigebracht werden. Auch um einschätzen zu können, was sind die Limitationen?
Mhm.
Wie sehr kann ich mich darauf verlassen? Muss ich es vielleicht nochmal gegenchecken? Und so weiter.
Ja, lass uns zuletzt nochmal gemeinsam in die Zukunft schauen. Viele Menschen haben ja so eine dystope Zukunftsvision, wo ältere Menschen aufgrund des Pflegenotstands von Robotern gepflegt werden, in Anführungszeichen, sich mit menschenähnlichen Robotern auseinandersetzen müssen, weil keine richtigen Menschen mehr da sind. Für wie realistisch hältst du das und wie sieht deine Zukunftsvision aus?
Ja, gute Frage. Also zunächst mal teile ich nicht die dystopische Zukunftsvision, weil ich auch an die Chancen dieser Technologie glaube. Natürlich wird ein Algorithmus oder ein Roboter niemals die menschliche Interaktion ersetzen können. Bin ich fest von überzeugt. Egal wie gut die Modelle sind, es gibt ja jetzt auch mit ChatGPT 4.0 Modelle, die wirklich sehr, auch schon fast emotional reagieren, wenn man mit ihnen spricht. Zumindest simulieren sie das. Aber es ist halt eine simulierte Empathie, die da ist. Das ist keine echte Empathie. Und das, was die Psychologen immer so schön Mitschwingen nennen, ne, dass man sozusagen empathisch Gefühle wahrnimmt seines Gegenübers, das ist einfach einer KI sehr schwer beizubringen, bis vielleicht auch gar nicht beibringbar. Ich weiß es nicht. Also da kenne ich die aktuelle Forschung nicht. Aber ich glaube, dass die menschliche Interaktion nicht so einfach zu ersetzen ist. Das ist Nummer eins. Das heißt, es gibt auch in Zukunft wird es immer noch Ärzte und Pflegepersonal und so weiter geben müssen. Weil wir sind soziale Wesen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wenn wir, da gibt es auch Studien drüber, dass wenn wir sozial isoliert sind, dann werden wir auch körperlich krank. Und das kann auch wirklich, um es kurz zu halten, soziale Interaktion ist wichtig. Jetzt müssen wir aber auch bedenken, es gibt diesen Pflegenotstand, es gibt auch eine alternde Bevölkerung. Jetzt schauen wir doch mal auf die Chancen und ich glaube, dass wir sehr viele Chancen haben. Generell glaube ich, dass die KI in Zukunft zu einer, also wir sind gerade im Grunde dort, wo, also zumindest in meinem Empfinden, wo wir kurz vor der industriellen Revolution auch waren. Und zwar ist jetzt diese neue Technologie da, die eine Produktivitätsexplosion bewirken wird, langfristig. Und es ist überhaupt nicht klar, wie die Zukunft aussieht aufgrund dessen. Aber was ganz klar ist, ist, dass die Produktivität massiv zunehmen wird. Wenn man sich jetzt mal so die Menschheitsgeschichte anschaut, da gab es wenig Punkte in der Menschheitsgeschichte, wo wir vor einer ähnlichen technologischen Revolution standen. Das war einmal irgendwie, als wir uns in der Steinzeit Farmern und Bauern niedergelassen haben. Ne, da war eine große Produktivitätssteigerung. Dann einmal bei der industriellen Revolution, als es die Dampfmaschinen gab und den Ottomotor. Und jetzt eben mit der Automatisierung durch künstliche Intelligenz. Und wenn man sich aber anschaut, wie sich das entwickelt hat langfristig, ist natürlich der Lebensstandard und unsere Umstände und die Lebenserwartung hat sich irgendwie in den letzten 50 Jahren verdoppelt. Wenn man das antizipiert, dann wird wahrscheinlich, stehen wir meines Erachtens vor einer sehr positiven Zukunft, was das angeht. Ne? Und genau, also wir werden stark, also es gibt natürlich, so eine Technologie kommt mit vielen Hürden und vielen Problemen. Also man muss sicherlich nochmal das ganze Konzept des Berufes an sich vielleicht revidieren und sich überlegen, wie man damit umgeht. Es gibt ja auch politische Bestrebungen. Es gibt Stimmen, die sagen, dass man vielleicht Algorithmen besteuern sollte in Zukunft. Weil die Frage ist ja, wer schöpft letztlich diese Produktivität ab in unserem System, wie wir es haben? Das sind alles politische Fragen. Aber wenn man sich ganz stumpf jetzt diese neue Technologie mit den Potenzialen anschaut, glaube ich, dass wir vor einer Produktivitätsexplosion stehen, und das wird sich natürlich auch auf den Gesundheitsmarkt widerspiegeln. Das wird natürlich auch zur Folge haben, dass wir dann ganz andere Möglichkeiten haben werden in Zukunft, als wir es jetzt haben.
Alex, vielen Dank für deine Zeit und für den Austausch. Bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht und was ihr denn noch so entwickeln werdet. Dir weiterhin alles Gute.
Vielen Dank.
Die Fakten der Folge.
KI-Assistenten können große Datenmengen analysieren und Muster erkennen, die Ärzten helfen, genauere Diagnosen zu stellen. Sie nutzen maschinelles Lernen, um Symptome mit möglichen Krankheiten abzugleichen. Klinische Assistenten können administrative Aufgaben wie die elektronische Patientenaktenverwaltung automatisieren, wodurch Ärzte mehr Zeit für die Patientenversorgung haben. KI-gesteuerte Roboter können bei chirurgischen Eingriffen verwendet werden, um die Präzision zu erhöhen und das Risiko von Komplikationen zu verringern. Sie bieten oft minimalinvasive Optionen für Patienten. Die Leistung und Genauigkeit von KI-Systemen hängt stark von der Qualität und der Menge der verfügbaren Daten ab. Unvollständige, fehlerhafte oder voreingenommene Daten können zu ungenauen oder unzuverlässigen Ergebnissen führen. Trotz der bedeutenden Fortschritte und des großen Potenzials von künstlicher Intelligenz in der Medizin gibt es mehrere Gründe, warum KI den Arzt nicht vollständig ersetzen kann. Ärzte bringen zum Beispiel eine menschliche Empathie und emotionale Unterstützung in die Patientenversorgung ein, die KI nicht bieten kann. Einfühlungsvermögen, Mitgefühl und die Fähigkeit, auf nonverbale Hinweise zu reagieren, sind aber entscheidend für eine gute Patientenversorgung. Das war Mission Gesundheit mit der 33. Folge. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Unsere Gesundheit ist das Wertvollste, das wir besitzen. Daher ist es so wichtig, unser Wissen darüber ständig zu erweitern. Also abonniert uns gerne, um keine Episode zu verpassen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, den Beckenboden trainieren. Der aufrechte Gang des Menschen hängt vom Zusammenspiel von Muskeln, Knochen, Bändern und Gelenken ab. Der Beckenboden spielt hier eine zentrale Rolle. Denn ein gut trainierter Beckenboden verbessert die Haltung und entspannt den Nacken. Denn der menschliche Körper funktioniert als ein Netzwerk von verbundenen Muskelketten. Der Beckenboden ist Teil der tiefen Kernmuskulatur, die eng mit der Wirbelsäule und somit auch indirekt mit den Nackenmuskeln verbunden ist. Der Beckenboden ist eine Gruppe von Muskeln, die den Bauch und die Beckenorgane von unten stützen und dabei leicht nach oben gewölbt sind. Diese Muskelgruppe kann jederzeit und überall trainiert werden, zum Beispiel durch bewusstes Anspannen und Loslassen während alltäglicher Aktivitäten. Auch bei Aktivitäten wie Gymnastik, Yoga und Pilates wird der Beckenboden trainiert. Ein regelmäßiges Training beugt unter anderem Blasenschwäche vor. Also mein Random Reminder diese Woche: Beckenbodentraining kann Wunder wirken. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.